Weltspiegel, eine Übersetzung, eine Sutang von Karl Seidensticker vorlesen. Da kommt gerade auch zum Ausdruck, eigentlich falsch verstandenes für sich bleiben, was dann so zu einer gewissen Abtrennung führt, und recht verstandenes für sich bleiben, was dann auch seine Früchte im Alltag hat. Da heißt es in diesem, das ist eine Übersetzung aus dem Mahavagga. Zu jener Zeit nun war ein Mönch an einem Darmleiden erkrankt. Er war umgefallen und lag in seinem Unrat. Der Erhabene ging in Begleitung des ehrwürdigen Ananda die Schlafstätten der Mönche zu besichtigen und gelangte dabei zu der Stätte, wo jener Mönch war. Er sah nun der Erhabene, dass der Mönch umgefallen war und in seinem Unrat dalag. Als er seiner ansichtig wurde, trat er zu ihm und sprach: Mönch, woran leidest du? An einer Darmerkrankung, Erhabener. Du hast doch aber jemanden, der deiner wartet. Ich habe niemanden, Erhabener. Warum hast du denn keinen Pfleger, Mönch? Herr, ich leiste den Menschen keinen Dienst. Aus diesem Grund warten sie meiner nicht. Da richtete der Erhabene das Wort an den Ehrwürdigen Ananda. Geh doch, Ananda, und hole Wasser. Wir wollen diesen Mönch baden. So sei es, Herr, antwortete der Ehrwürdige Ananda dem Erhabenen und holte das Wasser. Und der Erhabene goss das Wasser und der Ehrwürdige Ananda rieb den Kranken ab. Dann fasste ihn der Erhabene am Kopfende und der Ehrwürdige Ananda am Fußende und sie hoben ihn auf und betteten ihn auf sein Lager. Dann berief der Erhabene bei dieser Gelegenheit aus diesem Anlass eine Mönchsversammlung und befragte die Mönche: Ihr Mönche, ist in dem und dem Vihara ein Mönch krank? So ist es, Herr. Wie verhält es sich, Mönche, mit dieses Mönches Krankheit? Herr, jener Ehrwürdige ist an einem Darmleiden erkrankt. Hat aber, Mönche, jener Mönch jemanden, der seiner wartet? Nein, Herr. Warum pflegen ihn denn die Mönche nicht? Herr, jener Mönch leistete den Mönchen keinen Dienst. Aus diesem Grunde warten sie seiner nicht. Mensch, ihr habt nicht Mutter noch Vater, die eurer warten können. Wenn ihr Mönche euch nicht selbst einander dient, wer soll da sonst eurer warten? Mönche, wer mir dienen will, der wartet des Kranken. Da kommt allerdings etwas durch, was man oft allerdings gerade im Fernen Osten merkt. Dass irgendwie eine Gleichgültigkeit und Steifheit, also auch eine falsch verstandenes für sich bleiben, was vielleicht im Theravada manchmal ausgeprägt da war. Und was aber dann gerade in der Richtung zum Mahayana hin verloren ging. Denn es ist nämlich diese Sache so, dass wir ja ohne einen gewissen Bodhisattva-Geist gar nicht auskommen. Es muss ja auch, gerade letzten Endes müssen wir, wenn wir uns selbst eben tiefer erkennen und im meditativen Verweilen, erkennen wir uns ja, wenn es wirklich gibt, wird auch tiefer. Dann müssen wir eben auch wissen, was mit dem anderen los ist, was dem anderen fehlt und so. Dann müssen wir auch dem anderen näher kommen, wenn es wirklich und echt ist. Das kommt hier zum Ausdruck. Und da steht dann hier: einen ähnlichen, in einzelnen Zügen allerdings legendär gefärbten Bericht enthält eine Kommentarerzählung zum 18. Kapitel des chinesischen Dhammapada. Hier spricht der Buddha, nachdem er den kranken Bhikkhu gepflegt hat, zu seinen Jüngern: Der Vollendete ist in die Welt gekommen, den Armen, Hilflosen und Schutzlosen ein Helfer zu sein, die zu pflegen, welche in leiblicher Triebsal schmachten. Mögen sie Asketen oder Andersgläubige sein, und den Elenden, den Verwaisten und Betagten zu helfen. Indem er das tut und andere bewegt, dasselbe zu tun, ist die heraus erwachsende Reife so groß, dass in ihr alle seine früheren Gelübde sich vollenden, und er erreicht das Endziel eines Lebens gleich den 5 großen Strömen, wenn sie im Ozean sich verlieren. also ja, dann eben gerade dieser Geist, der eben auch im Dikkanikaya allerdings sehr da ist. Wenn einer kein Interesse an den Leiden oder an der Art des anderen hat, dann ist er ihm feindlich gesinnt, heißt es ja auch dort. Also das ist, es ist im Grunde genommen, möchte ich sagen, gerade auch für einen Buddha-Jünger ist es ja eigentlich ein guter Beruf, ein besonders guter Beruf, wenn er in diesem Beruf mit Menschen zu tun hat, die hilflos sind. Es wird nicht immer leicht sein. Überhaupt, es spricht sich oft leicht aus, aber wenn man das immer so hat und immer diese Mühseligkeiten hat, dann ist das natürlich etwas anderes. Aber wenn man da sich in Geduld übt und wenn man da wirklich hilfsbereit bleibt, da kommt man schon sehr viel weiter. Das ist dann schon eine, da sind solche Berufe gerade, die es auch unmittelbar mit dem Nächsten zu tun haben, sind dann auch schon sehr fördernd. Um auf unser Thema aber zurückzukommen, da steht ganz gewiss fest, dass ein Sumpfversunkener keinen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann. Dass aber Chundu einer, der selber sumpfversunken ist, heißt es im 8. Suttang der mittleren Sammlung, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich nicht. Dass aber Chundu einer, der selber nicht sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich. Und es heißt ja im Dhammapada, Vers 166, da heißt es, das eigene Heil gibt nimmer auf, um Fremden noch so großen Heils. Da sagt dann unser Lehrer Georg Grimm dazu, wie gesagt, das eigene Heil gibt nimmer auf, um Fremde noch so großen Heils. Wollen diese Worte doch nur besagen, lasse nie dein eigenes Heil außer Acht, um des Heiles der anderen willen. Denn sonst ruinierst du dich nur selber, ohne in Wahrheit den anderen zu nützen. Eine Mahnung, die heute noch genauso berechtigt ist, wie sie es früher war, da auch heute noch die Devise im Schwange ist, unheilsam in der eigenen Haut wird allgemeines Wohl gewählt. Wie es in den Psalmen der Mönche heißt, das Richtige ist eben sowohl zum eigenen als auch zum Heile der anderen zu wirken. Ein solcher Mensch ist der Größte, der Beste, der Würdigste, der Erhabenste. Er tritt ganz in die Fußtapfen des Buddha, der ja auch nicht mit seiner eigenen Erlösung sich begnügte, sondern Zeit seines Lebens zu retten suchte, was zu retten war. Ja, der weiterhin dafür Vorsorge traf, dass auch allen späteren Geschlechtern an seiner Lehre der klar sichtbare Weg zum Heil offen blieb. Trug er doch noch angesichts seines Todes seinen Jüngern auf, darum aber habt ihr die Dinge, die von mir zur Beschauung euch aufgewiesen wurden, wohl zu bewahren, zu behüten, auf dass dieses heilige Leben seinen Lauf nehme, lange bestehen kann, dass es vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. Indem diese überlieferte Lehre an die Stelle seiner persönlichen Unterweisung treten sollte, es mag wohl sein, Anando, dass er etwa gedächtet dahin ist, die Unterweisung des Meisters. Wir haben keinen Meister mehr. Doch darf man das Anando nicht also ansehen. Was ich euch, Anando, als Lehre und als Regel aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem Verscheiden euer Meister. hinterlassen hat er uns den Arya, den Aryo-Atangiko Mago, den heiligen achtfachen Pfad. Wir sprachen schon davon, dass derjenige bei uns, der zur Buddha-Lehre kommt, ein Haar in der Suppe des Lebens gefunden haben muss, dass er also irgendwie einen Sinn dafür haben muss, dass Elend überwiegt. Es mag ja so sein, dass man oft und auch mit Recht sagen kann, wenn zum Beispiel etwas vergeht, eine quälende Situation für einen selbst oder eine Krankheit sich legt, dass man dann sagen kann, gerade das ist ja gut, dass das vergangen ist. Aber der Buddha sieht das immer von der höheren Warte her, denn eines steht ja fest, wir mögen jetzt vielleicht in einer ganz behaglichen oder in einer ganz erträglichen Lage sein, aber schließlich überkommt ja jeden Menschen einmal, selbst wenn er irgendwie gesund bleibt und doch nicht durch Krankheiten sehr gequältes Leben führen muss. Wenn er aber nicht jung stirbt, dann wird er eben alt. Und das Altern ist eben dann für ihn dann die Gegenwart. Und beim Altern geht es eben nun einmal immer etwas rauf und runter, rauf und runter. Man braucht viel mehr Pausen wie einstens und so weiter. Also im Grunde genommen kommt, wenn man nicht jung stirbt, man muss halt dann jung sterben, und das will ja auch keiner, kommt eben das Altern, und das Altern bringt Beschwernisse mit sich. Und schließlich ist noch jeder, ob er gesund oder weniger gesund lebte, schließlich ist auch jeder gestorben. Es hat noch keinen gegeben, der hier geblieben ist. Und schließlich, wenn man aber am Leben hängt, wenn man das Leben als höchstes Gut einschätzt, es heißt zwar auch schon, haben schon viele eingesehen, das Leben ist der Güter höchstes nicht, aber immerhin, wenn man das Leben schätzt, dann will man auch als Alter nicht sterben. Und der Tod ist dann eben doch die Beendigung von dem, was man sich dann aufgebaut hat, an was man hängt und so weiter. Also schließlich stirbt auch jeder. Also letzten Endes ist die Vergänglichkeit sieghaft. Und im Grunde genommen, es sind ja auch immer so viele unangenehme Sachen im Leben da, so viele Bedrohungen auch im Leben. Man braucht gar nicht an das Dasein in einem Kriege denken, wo man doch nie weiß, ob man den Abend noch des Tages erlebt. Also es ist doch wirklich wahr, dass Elend überwiegt, dass die Vergänglichkeit über so sieghaft ist, das merkt eben einer, der, und es in dem Sinne merkt er das, wie es wie den Anatta-Gedanken im großen Syllogismus unser Lehrer Georg Grimm auch deutlich macht, was sie entstehen und vergehen, und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir stets wieder Leiden bringen sehe, das kann nicht mein wahres Selbst sein. Also das muss allerdings auch da sein, dass, weil wir Wesen sind, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen, dass wir ein höheres Heil, dass wir irgendwie eines höheren Heiles gewahr werden, was nicht durch diese Vergänglichkeit was nicht durch diese Vergänglichkeit verloren gehen kann, nicht durch diese Vergänglichkeit gestört werden kann. Und diese Erkenntnis allerdings, die muss schon am Anfange da sein, und die muss auch irgendwie zündend sein. Sie muss irgendwie auch zu dem Rechten sich entschließen führen, eine Haltung einzunehmen, die dann auch im Sinne dieser Sache liegt. Also rechtes Reden, rechtes Tun, rechter Beruf, möglichst wenig Unheil zu schaffen, möglichst wenig, ein möglichst harmloses Leben zu führen, ein Leben ohne Harm zu führen. Dieser Entschluss muss daraus entstehen. Der heilige achtfache Pfad hat drei Teile, die immer wieder erwähnt werden in den Reden: Sila, Samadhi und Panya. Sila ist eben das rechte Verhalten, rechtes Reden, rechtes Tun, rechter Beruf. Und ein Beruf, der, wie ich habe gerade vorhin gesagt, dass ich es als besonders nützlich für einen Menschen, der die Lehre hat, ansehe, wenn er einen Beruf hat, wo er gerade auch mit geschädigten Menschen zu tun hat, mit Menschen, denen er tatsächlich unmittelbar auch helfen kann, oder überhaupt auch tatsächlich auch Menschen natürlich zur Gesundheit verhilft und so weiter. Alle diese Dinge, die sich des Menschen in irgendeiner Art unmittelbar annehmen, haben auch eine sehr heilsame Komponente in sich. Das ist ganz, ganz gewiss der Fall. Das ist ganz gewiss der Fall. Und alle diese Berufe, die den Menschen schädigen, die also es auch die dazu zwingen, Lebewesen zu töten, und die auch sich mit dem Verkauf von Alkohol, Tabak und der Weiten und von Dingen abgeben, die und den Menschen dazu verlocken, diese Dinge zu kaufen, und deren übermäßiger Gebrauch dann so manchen vollkommen ruiniert. Und das sind eben schlechte Berufe, das sind Berufe, die ein Buddha-Jünger nicht ausüben darf, nicht ausüben kann. Und diese ganze Haltung, diese ganze Lebensweise, die muss ihm den wichtigsten Teil der Lehre ermöglichen. Das ist eben Samadhi. Das sind die drei Glieder dieses Teiles, also rechte Anstrengung, Samavayamo, rechte Achtsamkeit oder Besonnenheit, Samasati, und rechte innere Vereinheitlichung, das ist Samadhi. Was aber ist rechte Anstrengung? Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sich an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen üblen, unheilsamen Dinge nicht aufsteigen zu lassen. Da erzeugt man den Willen, strengt sich an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen üblen, unheilsamen Dinge zu überwinden. Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sich an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen heilsamen Dinge zum Aufsteigen zu bringen. Da erzeugt man in sich den Willen, strengt sie an, setzt seine Tatkraft ein, treibt seinen Geist an und kämpft, um die bereits aufgestiegenen heilsamen Dinge zu erhalten, nicht schwinden zu lassen, sondern zur Zunahme, Entwicklung und vollen Entfaltung zu bringen. Das gilt als rechte Anstrengung. Es ist der Kampf zur Vermeidung, der Kampf zur Überwindung, der Kampf zur Erweckung, der Kampf zur Erhaltung. Der erste Kampf besteht darin, mit Hilfe der Sinnensiegelung Gier und Abneigung nicht aufsteigen zu lassen. Der zweite Kampf, diese bereits aufgestiegenen Dinge zum Schwinden zu bringen. Der dritte Kampf, die sieben Erweckungsglieder, Besonnenheit, Ergründung der Lehre, Willenskraft, Freude, Gestilltsein, Sammlung und Gleichmut zu erwecken. Der vierte Kampf, die heilsamen Geistesvorstellungen im Geiste festzuhalten. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass man, wenn man im stillen Winkel sich zurückzieht, dass man dann vielleicht gerade dadurch in dem geistigen Streben eine richtige Richtung gibt, wenn man eine stille Puja, wir haben hier öfter schon eine Puja gehalten jetzt, dass man eine stille Puja, eine stille Andacht für sich hält, also die Verehrung zum vollkommen Erwachten und die dreifache Zufluchtsformel zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha, leise und still für sie spricht. Eventuell auch sich an erinnert daran, an der, die rechte Halt, an das rechte Verhalten durch Zitieren der fünf Silas und auch vielleicht gerade, indem man still für sich auch das Metta-Sutta, das Sutta der Güte spricht, also dass man sich da vorbereitet und dann so auch ganz für sich bleibend das Ausatmen und Einatmen beobachtet, und zwar so lange beobachtet, bis eine gewisse Ruhe und Stille eintritt, bis eigentlich man nur noch dabei bleibt und dann eine Stille eintritt, ein Unangefochtensein von anderen Vorstellungen, damit aber auch bereit ist für das meditative Verweilen. Und dann heißt es auch weiter, was aber ist die rechte Besonnenheit, die Samasati? Da verweilt man beim Körper in der Betrachtung des Körpers eifrig, klar bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Gefühlen, in der Betrachtung der Gefühle oder auch bei den Empfindungen, Vedana heißt es da, in der Betrachtung der Empfindungen, eifrig, klar bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Gemütszuständen, bei der Gemütsverfassung, in der Betrachtung der Gemütszustände, eifrig, klar bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. Da verweilt man bei den Vorstellungen, in der Betrachtung der Vorstellungen, eifrig, klar bewusst, achtsam, nach Überwindung von weltlicher Begierde und Triebsal. da steht das dann vor einem, was einen ganz unmittelbar angeht. Und dann wird der Buddha gebraucht natürlich immer besonders, um besonders deutlich zu werden, greift er ja oft auch hoch. Er kann nicht den Menschen, die Aufmerksamkeit des Menschen erwecken, wenn er dann so allzu sehr auf die den Einzelnen einginge, sondern er in dieser Beziehung greift er etwas hoch, und das ist ja wohl auch das Richtige. Was aber ist die rechte Sammlung? Und es ist ja auch vielleicht gar nicht so hoch begriffen, wenn man die erste, wenn man Samadhi, also da verweilt er abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von den unheilsamen Geisteszuständen, ja, und ein wirklich meditatives Verweilen ist eben abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von den unheilsamen Geisteszuständen. Im Gewinne der von Gedanken fassen und überlegen oder von erwägen und überlegen begleiteten, durch Abgeschiedenheit gezeugten, von Freude und Seligkeit erfüllten ersten Vertiefung oder Schauung. Nach Stillung des Erwägens und Überlegens aber gewinnt er den inneren Frieden und die Einheit des Geistes, die von Gedanken fassen und überlegen freie, durch Sammlung gezeugte und von Freude und Seligkeit erfüllte zweite Vertiefung oder zweite Schauung. Nach Abwendung von der Freude, aber verweilt er gleichmütig, achtsam, klarbewusst. Und er empfindet in seinem Inneren ein Glück, wovon die Edlen sprechen. Glückselig verweilt er gleichmütig, achtsame. Und so gewinnt er die dritte Schauung. Nach Überwindung von Wohl- und Wehegefühl und zur Folge des schon früher erreichten Schwindens von Frohsinn und Triebsal gewinnt er den leidlosen, freudlosen, durch Gleichmut und Achtsamkeit geläuterten Zustand der vierten Schauung. Das gilt als rechte Sammlung. Es ist also, diese inneren Zustände werden jedenfalls immer vom Buddha so bezeichnet, erst bei der ersten Schauung wird gesprochen von Vitakka Vichara. Erwägen und überlegen. Ohne das kommen wir nicht aus. Das ist dieses betrachtende Verweilen. Es ist ja überhaupt auch so, wenn einer sehr interessiert an der Buddha-Lehre, zum Beispiel auch im Hauptwerk Georg Grimms liest, so wird das irgendwie doch mehr ein betrachtendes Lesen sein. Und dann erst recht, wenn er so ganz für sich bleibt, einen Gegenstand der Besonnenheit, von dem eben die Rede war, vor sich, dann wird er ganz und gar dabei bleibend eben erfüllt von Freude und von Glückseligkeit, und es stellt sich bei ihm eben eine Einheit des Geistes dar. Was Einheit des Geistes ist, das ist eigentlich nur auf diesem Wege des Loslassens, der inneren Befreiung zu erreichen. Wir leben sonst fast immer in der Zerstreuung. Die meisten Menschen überhaupt, die sich jetzt nur noch an die Zerstreuungen halten und die auch, wenn sie den ganzen Tag über gefront haben, oft in einem unlieben, in einer unlieben Beschäftigung, dann bleiben sie eben weiter bei der Zerstreuung, aber bei einer Zerstreuung angenehmer Art. Aber das Rädchen dreht sich ganz in dieser Richtung weiter. Und aber die Einheit des Geistes, man erkennt sich nicht mehr selber, man bleibt immer im Tempo drin, man bleibt immer in der Bewegung drin. Man kommt nicht zu, man findet nicht seinen Mittelpunkt, man findet nicht die innere Einheit, die Ekagata, diese Einspitzigkeit, die findet man nicht, die findet man eben nur da, still für sich. Sie ist die Quelle, ich möchte sagen, auch eines geheimen Zuspruchs. Sie ist die Quelle auch der tiefsten Impulse, die uns werden. Und die zweite Schauung, der zweite höhere Zustand völliger Abgeschiedenheit, der ist ja nicht mehr mit Erwägen und Überlegen verbunden. Bei dem heißt es nur noch Piti, Sukhang, Ekagata. Also da heißt es nur noch Freude, also innere Heiterkeit eigentlich. Freude, innere Heiterkeit, dann auch Freude, Glückseligkeit, Sukhang und Einheit des Geistes. Die Einheit des Geistes gibt eben diese von einem Weltmenschen eigentlich nicht geahnte Glückseligkeit. Sie gibt auch den Frieden, den die Welt nie geben kann, aber auch nie nehmen kann. Und dann heißt es Sukha Ekagata, also nur noch Glückseligkeit und Einheit des Geistes. Und das schwindet dann, es bleibt dann die Ekagata, und sie führt zu Upekka, zu dem heiligen Gleichmut. Das ist der Teil des heiligen achtfachen Pfades, der Teil der Samadhi, der dann zu dieser inneren Vereinheitlichung führt und der natürlich dann auch die Dinge viel klarer sehen lässt. Und da ist natürlich die Erkenntnis, die dann da ist, die Samadhi. Und auch das Rechte, sich entschließen infolge dieser Samadhi, ist natürlich viel vertiefter und viel erweiterter wie früher. Und führt dann auch wiederum noch zu anderen Folgerungen. Und diese Glieder des Pfades sind eigentlich alle gleichzeitig da. Sie sind nicht nacheinander da. Sie sind irgendwie gleichzeitig da. Es ist ein Pfad, der eben, von dem die eigentliche Quelle, der eigentliche Ausgangspunkt ist Samadhi, ist die Vereinheitlichung, ist das innere Einswerden, das ist die eigentliche Quelle und die Quelle auch aller Weisheit, aller Panya. Jeder, der zur Buddha-Lehre kommt, hat natürlich irgendwie eine gewisse Weisheit. Nicht umsonst ist zum Beispiel im Mahayana auch das da, dass die Bodhisattvas, die da sind, auch sehr verschieden sind an Weisheit. Und deswegen auch diese Bodhisattvas auch sehr verschieden in ihrer Kraft, anderen helfen zu können. Da gibt es zum Beispiel auch den Bodhisattva Avalokiteshvara, den mild sich herabneigenden Herrn, der ist natürlich ein sehr gepriesener Bodhisattva, weil seine Weisheit eine sehr große ist. Und so ist es auch, wir kennen im Grunde genommen, kann ein friedloser Mensch oder ein Mensch, der hin und her gerissen ist, kann einem anderen Menschen auch nicht zu Frieden verhelfen. Sondern er kann nur einer, der selber einen gewissen Frieden in sich gefunden hat, kann auch einen anderen in dieser Richtung beeinflussen. Also insofern gilt das tatsächlich, dass man das eigene Heil und Fremden noch so großen Heils nicht aufgeben darf. Das heißt, es gibt eben Menschen, die sich, die oft auch sehr geschätzt sind natürlich. Es gibt Menschen, die sind sehr geschäftig, die helfen tatsächlich auch vielen Menschen. Vergessen sie aber dabei ganz. Aber sie kennen ihn natürlich nur dann, sind vielleicht auch sehr gewitzigt auf manchen Gebieten und sind auch hilfsbereit. Eine bestimmt sehr gute, positive, aus der Frucht des Karma erwachsene Eigenschaft. Das ist ganz klar, aber zu einem höheren Pfade werden sie nicht verhelfen können, weil sie den selber gar nicht in sich spüren, weil sie so wenig Frieden in sich haben. Das ist, deswegen müssen, können wir auch anderen nur insoweit helfen, als wie weit wir selbst gekommen sind. Wie gesagt, die Glieder des heiligen achtfachen Pfades, die bedingen sich gegenseitig rechte Erkenntnis oder rechte Anschauung besser, weil es das die Ditti ist, Anschauung. Und was wir unmittelbar vor uns haben, anschaulich vor uns haben, ist ja ungeheuer gewiss und klar vor uns. Wenn es, wenn wir es dann schon wieder einem anderen mitteilen wollen, dann ist, hat das schon wieder seine Schwierigkeiten. Dann können wir ihm das nicht mitgeben, was wir vielleicht selber erfahren haben dabei, was wir dabei unmittelbar gesehen haben. Das können, wir können darauf hindeuten, aber wir können es ihm auch nicht in dieser Art so deutlich machen, weil er ja das selber sehen muss. Also Samma Ditti, rechte Anschauung, Samma Sankappo, das ist rechtes sich entschließen, Samma Vaccha, rechte Rede, Samma Kamanto, rechtes Handeln, Samma Achivo, rechter Beruf. Und dann auch dieser wichtige Teil der Samati, Samma Vayamo, rechtes Mühe, Samma Sati, rechte Achtsamkeit, rechte Besonnenheit. Und Samma Samati, rechte innerliche Vereinheitlichung, also ein Einswerden, den Mittelpunkt gefunden haben oder mindestens diesem Mittelpunkt, diesem Zentrum der Lebensgeburt, wie es einmal auch Jakob Bemel zum Ausdruck bringt, diesem Zentrum der Lebensgeburt nahegekommen zu sein. Das ist natürlich stimmt, wenn ein Mensch überhaupt im, ganz im Weltlichen stecken bleibt und keinen Weg der Loslösung, der Befreiung geht, was hier, wie es hier heißt, nicht in der Luft, nicht in des Weltmeers Tiefen, noch in weit entlegener Bergeshöhle, nirgend findet in der Welt ein Ort sich, wo man der eigenen Bösentaten drinnen könnte. Und dann auch, dass keine Frucht für jene Besenwerke, die befleckenden, wiedergebärenden, schrecklichen, leiderwirkenden, von neuem zur Geburt altern und sterben führenden erstehen möge. Das kann niemand bewirken, kein Asket, Priester oder Geistwesen, kein Gott noch Teufel, nur irgendeiner in der Welt. Den nach langer Abwesenheit aus fernen Landen glücklich Wiederkehrenden begrüßt, wenn er heimkehrt, die Schar der Freunde und Verwandten. So empfangen den, der recht gehandelt hat, hienieden die eigenen guten Taten in der anderen Welt, befreunde einen lieben Freund. Insbesondere ist natürlich auch unser gegenwärtiger Körper, wie jeder spätere, mit allen Sinnesorganen und geistigen Fähigkeiten, also das, was wir bisher die Sechs-Sinnen-Maschine genannt haben, ein ausschließliches Produkt unseres früheren Wirkens, in dem dieses Jahr das anhaftende Mutterleibe herbeigeführt hat. Dies ist nicht Mensch, euer Körper und nicht der Körper der anderen. Die Tat der Vergangenheit muss vielmehr hier erblickt werden, die zur Entwicklung gekommen, die verwirklicht des Wollens, die fehlbar geworden ist. Das Auge Mensch ist als durch früheres Wirken bestimmt zu erkennen und zu betrachten. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib, der Geist, Mensch ist als durch früheres Wirken gebildet und bestimmt zu erkennen und zu betrachten. Kurz, mein Wirken ist mein Besitz, mein Wirken ist mein Erbteil, mein Wirken der Mutterleib, der mich gebiert, mein Wirken ist das Geschlecht, dem ich verwandt bin, mein Wirken ist meine Zuflucht.
sind also die Wirkungen alles unseres Wollens streng gesetzmäßige, dann erhält auch ohne weiteres das uns vor ihnen auch kein guter Glaube, auch nicht das auf kirchliche Dogmen gegründete felsenfeste Vertrauen von der Richtigkeit des eingeschlagenen Lebensweges zu schützen vermag. Ein lungenschwacher Mensch, deren erhitztem Zustand einen kalten Punkt zu sich nimmt, wird eine Lungenentzündung bekommen, ob er nun diese Folgen gekannt hat oder nicht. Und auch wenn er die unerschütterliche Überzeugung hatte, der Tod werde ihm nicht schaden. Und wer mit einem unkundigen Vierer einen Gletscher besteigt, wird in eine Gletscherspalte hinunterstürzen, auch wenn ihn der Vierer noch so sehr von seiner Unfehlbarkeit in der Erkenntnis des richtigen Weges überzeugen gewusst hatte. Denn es ist eben Naturgesetz, dass ein kalter Trunk ungünstig auf erhitzte Lungen wirkt und dass, wer auf eine Gletscherspalte zugeht, schließlich in dieselbe hineinstürzen muss. Ganz ebenso ist es aber auch im Bereich des moralischen ewiges Gesetz, ja es ist im Grunde dasselbe Gesetz wie das der eben genannten Naturgesetze, dass jedwede Willensbetätigung und demzufolge jedes Anhaften in dem entsprechenden Werden die entsprechenden Folgen herbeiführt. Der Buddha spricht diesen Gedanken im 126. Sutta der mittleren Sammlung aus, wo er unter anderem sagt, wer da auch immer Bhumicho als Asket oder als Brahmane falsch erkennt, falsch handelt und also etwa mit Hoffnung ein Asketenleben führt, kann das Ziel unmöglich gewinnen. Also etwa ohne Hoffnung ein Asketenleben führt, kann das Ziel unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil er Bhumicho das Ziel gewinnen nicht von Grund aus versteht. Gleich wie etwa Bhumicho, wenn ein Mann, der Milch begehrt, Milch sucht, auf Milch ausgeht, eine Kuh, die gekalbt hat, am Horn zu melken beginne, mag der auch also mit Hoffnung bemüht sein, Milch kann er nicht unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil er Bhumicho Milch gewinnen nicht von Grund aus versteht. Ebenso nun auch Bhumicho können dergleichen Asketen oder Brahmanen das Ziel unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil sie Bhumicho das Ziel gewinnen nicht von Grund aus verstehen. Und jetzt komme ich auf etwas sehr Wesentliches aber zu sprechen. So über jeden Zweifel erhaben mit in die Kausalität alles Wollens ist, so ist damit doch noch keineswegs gesagt, dass er sich nun in allen Fällen über den Tod hinaus in eine unserer künftigen Wiedergeburt in einer stricken muss. Das ist vielmehr nur dann der Fall, wenn die Willenstendenz, deren Ausfluss eine bestimmte Tat war, im Zeitpunkt des Todes, wo die neue Anhaftung stattfindet, überhaupt noch, wenn auch nur latent vorhanden ist. Ist sie in diesem Augenblick bereits wieder vollständig ausgerottet, dann kann sie und damit auch die aus ihr geflossene Tat selbstverständlich auch in keiner Weise mehr kausal für die neue Anhaftung und ihr später folgenden sein, so wenig als ein kalter Trunk einem Menschen weiter schaden kann, wenn dieser alsbald nach dem Trunke und noch ehe vor die Wirkung der Lungenentzündung eintritt, die durch ihn eingetretene krankhafte Veränderung der Lungen durch ein entsprechendes Verhalten wieder beseitigt, und so wenig ein unkundiger Gletscherwanderer in die Gletscherspalte hinunterstürzen kann, wenn er rechtzeitig die eingeschlagene Richtung wieder verlässt. Diese drei Mönche sind dem Abgrund und der Helle verfallen, falls sie folgendem nicht entsagen, welche drei: der unkeusch Lebende, der sie als keusch lebenden Jünger ausgibt, derjenige, der einen keusch lebenden Jünger des unkeuschen Lebens bezichtigt, derjenige, der im Glauben und der Ansicht, dass nichts Böses an der Sinnlichkeit zu finden sei, dem sinnlichen Genusse verfällt. Diese drei Mönche sind dem Abgrund der Helle verfallen, falls sie diesen Dingen nicht entsagen. Nichts anderes besagt auf der Anleitung des 199. Suttangs des Dreierbuches. Sollte die Mönche die Behauptung zutreffen, dass der Mensch für jedwede Tat, die er verübt, die er genau entsprechende Wirkung erfährt, so ist in diesem Falle Mönche ein heiliger Wandel ausgeschlossen und keinerlei Möglichkeit besteht zur vollkommenen Leidensvernichtung. Sollte aber Mensch die Behauptung so treffen, dass der Mensch, der eine von einer Wirkung abgefolgte Tat verübt hat, stets diese Wirkung erfährt, so mag es in diesem Falle Mensch einen heiligen Wandel geben und die Möglichkeit besteht zur vollkommenen Leidensvernichtung. Diese Stelle hat natürlich nicht, wie Nena Tiloka in seiner Anmerkung zu ihr meint, den Sinn, dass es eine Tat, das heißt ein Wirken ohne Wirkung gäbe, sondern sie will nur sagen, dass es ein Wirken gibt, das keine postmortalen Wirkungen im Gefolge hat. Dass dies der Sinn der Stelle ist, ergibt sich klar aus ihrer Fortsetzung, da Mönche hat einer nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Da aber Mönche hat ein anderer dasselbe kleine Vergehen verübt, doch dieses reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Das heißt also, bei dem einen wirkt ein bestimmter, sich in einem Vergehen manifestierender Wille über den Tod hinaus derart aus, dass er ihn direkt in eine Hölle zu führen vermag, während er bei einem anderen sich schon bei Lebzeiten vollständig erschöpft und sich nicht einmal eine kleine postmortale Wirkung kundgibt. Und jetzt kommt diese Sache, auf die ich aber dann möchte nochmal besonders mit eigenen Worten hereingehen. Jetzt kommt diese bekannte Sutang. Welcher Art aber Mönch ist der Mensch, den ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringt? Da Mönch hat ein Mensch keinen Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit nicht entfaltet, sein Denken ist beschränkt und kleinmütig und selbst infolge von Kleinigkeiten hat er zu leiden. Einen solchen Menschen, Mönche, mag selbst ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringen. Also hier haben wir es aber ganz deutlich, dass er eben jetzt schon im Gemüte also beschränkt und kleinmütig ist und eben schon im Gemüte jetzt irgendwie die kleine Sache ihn schrecklich aufregt und eine ungeheure Wirkung jetzt schon in ihm ausübt. Dann natürlich auch, was jetzt schon im Gemüte ihn so aufregt, das hat auch eine postmortale Wirkung. Wenn dann dieser Körper zerfällt, ist diese Aufregung dann auch weiter da. Dieses ist dann dieser gequälte Geisteszustand dann auch weiter da. Welcher Art aber Mensch ist der Mensch, bei dem eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife gelangt und nicht einmal eine kleine Wirkung sich kundtut nach dem Tode, geschweige denn eine große? Da Mönch hat ein Mensch Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit entfaltet, sein Denken entfaltet, die Weisheit entfaltet, ist unbeschränkt, großmütig, bald im Unermesslichen. Bei einem solchen Menschen, Mönche, gelangt eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund nach dem Tode, geschweige denn eine große. Nehmen wir an, zum Beispiel, jemand wird gekränkt durch irgendjemanden. Er sagt ihm irgendetwas, was ihn schwer trifft. Dann wird der Erste, von dem die Rede war, in dem bohrt das. In dem bohrt das drin und und das wächst dann auch. Das wächst auch an. Das nimmt eine dunkle, böse Macht an, die auch im Falle des Erbrechens des Körpers im Tode natürlich dann weiter nachwirkt. Aber nehmen wir an, einer wird auch beleidigt, aber Gott derweil, er sagt, vielleicht sagt er sich sogar gut, dass mich der Betreffende auf etwas aufmerksam gemacht hat. Also der, und der sagt sich nur, ja, ich kann es verstehen, der hat halt seinen Unmut oder seinen inneren Groll. Und diese innere Groll, der muss ihn ja eben, muss ihn eben wohl zu dieser Äußerung führen und so weiter. Also, aber er sieht das ganz objektiv letzten Endes. Er sieht es objektiv. Ein Wort ist ausgesprochen, hat ihn getroffen, ist auf ihn geprallt gewissermaßen, hat ihn berührt, aber es verschwindet auch der Eindruck sofort wieder. Das ist kein nachhaltiger Eindruck, den die Sache macht. Und die Sache verrinnt und geht weg. Es hat also im Grunde genommen dann gar keine Wirkung. Aber auch irgendeine Kleinigkeit, die ein Mensch falsch macht, kann irgendeinen ganz aus der Fassung bringen. Und es ist oft so, nehmen wir mal an, einer regt sich über etwas auf und fängt an zu schimpfen. Und dann fängt der andere auch an zu schimpfen. Und dann wird der immer erregter. Und dann nimmt das eine kolossale Dimensionen an. Und, oder der andere, der fängt auch an zu schimpfen. Schimpft vielleicht über was. Ein anderer regt sich auf, aber dann sagt er noch, Gott, so wichtig ist es ja nicht, lassen wir die Sache. Und lässt den anderen ruhig dann noch ein bisschen weiter schimpfen, aber sagt nichts mehr dazu. Die Sache verklingt wieder. Also das ist, dann sind keine großen Folgen da. Und keine Folgen da, die sich auch dann über den Tod hinaus bemerkbar machen. Die Sache klingt wieder ab. Also es kommt dann eben schon auf das eigene Gemüt an. Und was und das eigene Gemüt bereitet auch den Übergang in das andere beim Zerbrechen des Körpers vor. Was meint ihr wohl, Mensch, gesetzt, es würde ein Mann einen Klumpen Salz in eine kleine Tasse voll Wasser werfen. Würde da wohl das wenige Wasser in der Tasse durch einen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden? Ja, o Herr, und warum? Es findet sich ja, o Herr, nur sehr wenig Wasser in der Tasse. Das würde durch jenen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden. Was meint ihr aber, Mensch, die Gesetzes würde ein Mann einen Klumpen Salz in den Gangestrom entwerfen? Würde wohl da das Wasser des Gangestromes durch einen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden? Das wohl nicht, o Herr. Und warum nicht? Es befindet sich ja, o Herr, eine gewaltige Masse Wassers in dem Gangestrom. Das würde durch jenen Klumpen Salz nicht salzig und ungenießbar werden. Ebenso nun auch, Mensch, hat der eine nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Und ein anderer hat eben dasselbe kleine Vergehen verübt, doch dieses reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Dann möchte ich nochmal gerade auf die fünf Hemmungen zurückkommen. In den fünf Hemmungen macht sich ja am deutlichsten die Frucht des Karma bemerkbar. Also in den fünf Hemmungen ist ja die Frucht des Karma da. Da ist sie am deutlichsten da, in den fünf Hemmungen. Also sagen wir mal die erste Hemmung, Reiz der Sinnenlust. Wie wirkt sie auf mich? Dann stärker artikuliert sinnliche Gier, die auch in allen möglichen Formen da sein kann. Also auch deutlich eine Frucht des Karma. Und dann auch Abneigung. Ärger. Und da gibt es ja viel Anlass, sich zu ärgern. Für jeden gibt es da genug Anlass. Und dann auch allerdings Groll und Rachsucht und Hass, die verschärfte Form, wenn nachgegeben wird, die verschärfte Form dieser Hemmung. So dann auch Schlaffheit, Mattigkeit, Energielosigkeit, auch die auch als Frucht des Karma da ist bei Menschen. Und Ängstlichkeit, Gedankengestäber, innere Unruhe, auch als Frucht des Karma vorhanden, in den verschiedensten, in der verschiedensten Stärke. Und auch natürlich die Sucht zum Zweifel überhaupt. Es ist ja, wenn diese Hemmungen tatsächlich schweigen, eine gewisse Stille eingetreten. Ein gewisses, auch wenn sie bloß schweigen. Irgendwie, sagen wir mal, wenn der Mensch auch etwas Erbauliches liest und ganz in diesem Erbaulichen aufgeht. Oder wenn er überhaupt mit etwas ganz intensiv beschäftigt ist, dann sind im Allgemeinen die Hemmungen nicht da. Also ich meine, auch bei einer betrachtenden Lesung und so weiter sind die Hemmungen nicht da. Sie sind sistiert in dieser Zeit. Sie flammen wieder auf, wenn das vorbei ist. Aber wenn wir die Buddha-Lehre richtig verstehen und wissen, dass dieses, was wir vom buddhistischen Standpunkt aus Hemmungen nennen, wenn das nicht Mitspracherecht mehr hat, dass wir dann erst zum wirklichen Betrachten kommen und eben auch die Hemmungen betrachten in ihrer verschiedenen Stärke und genau auch merken, welche Hemmungen bei uns besonders stark da sind, die uns dauernd stören, die uns dauernd verlocken, die uns dauernd als Willensdrang in ihre Richtung zwingen wollen, wenn wir das deutlich merken, so wird eben gerade in dieser Betrachtung, wird eben gerade auch diese Hemmung abgeschwächt. Und damit auch die Frucht des Karma wird damit abgeschwächt. Und also ist es ganz und gar wichtig, dass wir gerade bei der Betrachtung der Hemmungen dem auf die Spur kommen, was uns am meisten hinderlich ist. Was uns am meisten hindert, was am meisten uns an dem Wege der Los des Loslassens hindert, weil es der unmittelbarste Ausdruck unseres Willensdranges ist. Dass wir dem auf die Spur kommen und es dadurch entmachten. Und damit auch diese Frucht des Karma entmachten. Weil wir natürlich dann auch erkennen, auch das ist entstanden, auch das ist geworden, auch das ist durch diese oder jene Ursache entstanden, ist nicht unser wahres Selbst, ist nicht, kann und darf uns nicht verschlafen. Im letzten Grunde ist es uns auch ganz und gar fremd. Es ist etwas, was uns zu beunruhigen sucht, was uns niederzuzerren sucht. Es gehört mir nicht, es ist nicht mein wahres Wesen. Wenn uns das deutlich wird, in dem Moment ist eigentlich die Frucht des Karma für uns nicht da. Wenn wir dann in solchem Gefühl in uns hineinsinken, dann ist im Augenblick mal die Frucht des Karma nicht da. Wenigstens in diesem Augenblick ist sie entschieden kaltgestellt. Sie ist, hat entschieden keine Wirkung. Und sie wird natürlich, weil diese Hemmungen genährt werden durch die viel tiefer liegenden Fesseln, wird da auch wieder diese Hemmung aufflammen. Aber sie wird, wenn wir diese Betrachtung ernstlich pflegen, sie wird nicht mehr in der alten Schärfe aufflammen. Und weil sie nicht mehr in der alten Schärfe aufflammt, wird auch nicht mehr die ganze Wucht der Frucht des Karma, die sonst mit ihr verbunden wäre, auch für uns mehr da sein. Wie wir sehen, deckt sich auch die Begründung dafür, dass die gleiche Tat den einen in die Hölle führt, während sie bei einem anderen sich noch bei Lebzeiten vollständig erschöpft mit den bisherigen Ausführungen. Ob die Folgen einer Tat bis zum Tod und damit in die nächste Existenz hineinreichen, bestimmt sie ausschließlich danach, in welchem Maße die Tat den Willen beeindruckt. Ein beschränkter, eitler Mensch wird schon eine mäßige Beleidigung als einen schweren Angriff auf seinen eigenen Dinkel empfinden, den er aufrichtig und von Herzen nie wird verzeihen können, sodass derselbe also unauslässliche Spuren in ihm hinterlässt. Dagegen wird dieselbe Beleidigung auf einen edlen Menschen, der von der Wertlosigkeit alles Irdischen durchdrungen ist, keinerlei Eindruck machen. Oder wenn sie ihn in Aufregung bringt, so wird dieselbe doch bloß eine augenblickliche sein, und wird auch die durch diese Erregung bedingte Willensbeeinflussung in der alsbald sich einstellenden bitteren Reue ausreifen, sich auswirken und durch die Liebe und das Mitleid, das in ihm wohnt, in kürzester Frist gänzlich ausgetrocknet, mit Stumpf und Stiel wieder ausgerottet sein, sodass bei seinem Tode nichts mehr von ihr vorhanden ist, was die dann neuerdings erfolgende Anhaftung beeinflussen könnte. Hierzu jemand noch was zu sagen?
eigenartig, dass so viel, gerade heutzutage, über Meditation gesprochen wird. Aber ich habe noch nirgends anders als hier erlebt, dass wesentlich auf die Bedeutung der fünf Hemmungen eingegangen wird. Das ist natürlich sehr bedauerlich.
Der Buddha selber hat ja immer betont, er betont es oft in seinen Sutten, dass bei allen, auch bei allen anders fertigen Pilgern, dass immer bei jedem befriedeten Zustand die fünf Hemmungen weg sind. Die fünf Hemmungen, die sind an sich für den Normalmenschen keine Hemmungen. Sie sind nur für den Buddha-Jünger Hemmungen. Auf dem Pfade der Loslösung sind das Hemmungen. Zum Beispiel sagen wir, wenn wir sagen, der Sinnenreiz, der sinnliche Reiz, so wird jeder im Allgemeinen dem widersprechen, dass das eine Hemmung sein soll. Der, im Gegenteil, und da ist ja auch eine Wahrheit dabei. Es ist eine Wahrheit insofern dabei, wenn nicht der sinnliche Reiz noch kräftig wirkt. Und so ist ja auch dieser Mensch noch voll leistungsfähig. Auch voll leistungsfähig im Guten wie im Guten auch, wie im Wesen. Also sinnlicher Reiz wird höchstens als ein Antrieb zugelassen, als ein Antrieb oder was keine Hemmung angesehen. Er wird höchstens dann auch von einem normalen Menschen als Hemmung gesehen, wenn er in Sinnengier schlechthin ausartet und diese Sinnengier dann niedrige Formen annimmt, wie es ja bei vielen Menschen der Fall ist, die dann eben sich ganz und gar gehen lassen und dann verschlafen sind ihrer Sinnengier und dann eventuell auch perverse Fahrten kommen und die dann eben hemmungslos ihrer Sinnengier leben, sich selber zum Unheil und auch ihren Mitmenschen zum Unheil. Zumeist aber natürlich, das müssen sie dann immer wieder selber dann an ihrem eigenen Leib erleben, sich selber zum Unheil natürlich, wenn sie da da sagt dann natürlich auch der normale Mensch, ja, das ist schrecklich. Auch selbst der normale Mensch. Dann sieht er natürlich da schon eine gewisse Hemmung in dieser entarteten Form. Aber auch sonst, Ärger konzentriert jeder dem anderen. Ja, weil jeder weiß, dass es auf dieser Welt so viel Ärger gibt und dass man sich über so viel ärgern kann, tatsächlich ärgern kann. Er ärgert sich, jeder Mensch ärgert sich über so viel. Und warum soll er dem anderen, wenn er irgendwie aus einer gewissen Gerechtigkeit heraus ist er auch durchaus bereit anzuerkennen, dass der andere sich schwer ärgert über dieses oder jenes. Er erschrickt nur, wenn dann der Ärger gegen ihn selber geht. Dann fängt ihm die Sache unangenehm an zu werden. Dann hört er natürlich nie gerne davon. Also das ist, Ärger ist an sich für den Weltmenschen auch irgendein Antrieb. Aber es ist keine Hemmung. Hemmung wird es dann erst, wenn es in Groll und Hass übergeht, und in Rachegier, die dann auch zu den schlimmsten Dingen führen kann, zu zerstörerischen Dingen, den anderen zerstören, sich selbst zerstören, soweit schließt man ja in der Zeitung dauernd solche Fälle. Also dann allerdings, wenn das gefährliche Formen annimmt, sieht der andere auch darin, würde ich sagen, eine Hemmungslosigkeit, die gefährlich geworden ist. Und so ist es auch letzten Endes mit Schlaffheit und Energielosigkeit. Eine gewisse Schlaffheit konzentriert nämlich auch gerne jeder dem anderen. Man erkennt es durchaus an, dass der andere auch irgendwie seine Ruhe haben will, dass der andere auch mal sich gehen lassen will und so weiter. Das konzentriert man von vornherein dem anderen. Aber wenn es natürlich zur Energielosigkeit schlechthin wird und die dann ihn selbst und auch für die anderen anfängt, sehr unangenehm zu werden, eine ausgesprochene Form der Energielosigkeit, dann allerdings sieht er auch die Schattenseite, sieht der andere dann die Schattenseiten und dann sieht er eine Hemmung für den Fortschritt natürlich des Betreffenden, eine ganz bedenkliche. Also das ist auch klar. Und so ist es auch natürlich mit
Gedankengestöber und innere Unruhe, Gedankengestöber, nun ja, das hat ja jeder. Und das wird ja auch heute noch dadurch, durch das dauernde Fernsehen, durch das hemmungslose Fernsehen, also alles, das Ding läuft und läuft und läuft, da wird ja das Gedankengestöber. Und dann auch durch dieses, manche schleppen ja auch wirklich ganze Arme von Illustrierten nach Hause, so übers Wochenende. Also das Gedankengestöber, da findet der normale Mensch eigentlich im tiefsten und letzten nichts dabei. Nur wenn das Gedankengestöber dann eben tolle Formen annimmt, die dann eben schon übers Normale hinausgehen, dann sieht er auch da, fängt er auch an bedenklich zu werden. Und ja.
Das ist ja heutzutage auch der Fall, sagen wir. Das nennt man ja heutzutage auch Stress, sagen wir. Dieses übermäßige Gedankengestöber.
Ja, das ist
vielen Leuten der Fall heute.
Ja, man muss ja auch irgendwie, in jedem Kabarett wird dem entgegengearbeitet, weil man sucht die Leute so möglichst unterhalten, damit sie sich ja nicht langweilen. Das ist heute überhaupt Gottes Willen, dass ich der andere nur nicht langweile. Im Grunde genommen verschafft man ihm fortwährend neue Eindrücke. Also. Da sieht man durchaus auch bloß Antriebsmomente drin und sieht durchaus an sich keine Hemmungen drin. Die Hemmungen sieht nur der dann an den Weg der Befreiung, der Loslösung gehen will, der sieht da eine Hemmung. Und die Zweifelsucht, naja, das ist überhaupt das heute an sich, ja, der allgemeine Skeptizismus, der heute ja auch manchmal leicht über den Menschen kommen kann, dass einer überhaupt gar keine Mitte mehr hat, keine Mitte mehr sieht. Das ist heute durchaus häufig. Die meisten sagen, na ja, Gott, nee. Oder sagen, na ja, soll er recht haben. Aber sie sagen, sie stehen auch einem anderen zu, dass er die oder jene Meinung hat. Viele sind durchaus so in ihrer Art so billig, dass sie das ohne weiteres jedem zugestehen, er möge da denken, was er will und so weiter, weil sie selber auch keine Meinung haben, weil sie auch irgendwie zwischen allem schwimmen. Also dass die sehen an sich, die sehen da sogar eine gewisse Liberalität drin. Freiliche Skeptizismus kann sehr fruchtbar sein. Und auch alle, die hier bei uns zur Butterlehre kommen, sind vielleicht mehr oder weniger Skeptiker gewesen. Aber es ist irgendwie sehr negativ, wenn man in der Skepsis stecken bleibt. Wenn die Skepsis dann die eigentliche Lebensanschauung wird, wie bei sehr vielen heute.
Vor allen Dingen darf es nicht um eine destruktive Skepsis gehen, sondern es muss um eine konstruktive Skepsis gehen.
Und das wird auch noch ein großer Unterschied sein. Ja, das ist ein sehr entscheidender Unterschied sogar. Freie konzentrierte Denken und Erkennen, ja, da heißt, da sind das Hemmungen. Die eine Seite davon beim Weltmenschen durchaus immer als Antriebe zugestanden wird, aber hier, der Butterlinger ist schärfer. Er weiß, dass er, zum Beispiel weiß der Butterlinger Folgendes, weil auch Gedanken, die Art des Denkens sind ja Sankara, sind ja Vorbringungen. Es ist kein Satz falscher als wie Denken ist sollfrei, was ja im Allgemeinen auch juristisch zugestanden wird. Juristisch wird dann manchmal bei einer Tat nachgeforscht, welche Motive dahinter gesteckt haben. Aber im Allgemeinen kann einer die tollsten Dinge denken. Er kann auch die sagen wir mal, in Gedanken zehn Menschen umbringen oder voll Rachegier sein. Das interessiert an sich nicht. Es interessiert nur dann, wenn die entsprechende Tat der Sache, dann interessiert das juristisch. Und dann wird weitergeforscht. Aber vorher mag der denken, was er will. Aber vom Denken gehen die Dinge aus, sind denkgebunden, denkverknüpft. Also die Art des Denkens ist das ganz und gar Wesentliche. Ist das ganz und gar Wesentliche, die Art unseres Denkens.
Wird nicht jeder religiöse Mensch religiös im Sinne eines mystischen Pfades? diese Hemmungen als Hemmung empfinden?
Mehr oder weniger, ja, nee, ihr braucht sie nicht ganz als Hemmungen. Also ich meine schon, freilich empfindet er sie als Hemmungen. Mindestens, wenn er, weil du sagst, mystischer Pfad.
Ja,
ja, ja, wenn er ein innerlicher Mensch, der braucht nicht einen vollkommenen Befreiungsweg so bejahen, wie ihn der Buddha bejaht. Das braucht er nicht. Also der wird das immerhin, wenn er einen innerlichen Weg geht, wird er sie als Hemmungen empfinden.
Sie werden ja vielen Pfaden in der verfeinerten Form noch zugestanden.
Ja.
Bei vielen so.
Ja, ja.
In vieler Form werden die alle noch vielen.
Dem eigentlichen Christen, so dem gewöhnlichen Durchschnittschristen, auch wenn er relativ ernst die Sache meint, der wird sie nicht direkt als Hemmungen anerkennen. Also der...
Wohl auch nicht der normale Buddhist.
Auch da mag es sein, dass auch dem oft, ja gerade, deswegen, weil du ja davon ausgingst, dass so wenig davon gesprochen wird. Das ist richtig.
Weil du heute eben betont hast, dass, ja, dass die Hemmungen der unmittelbare Ausdruck des dürstenden Willens sind. Das sollte man sich merken.
Ja, ja, das ist nämlich an sich sind die Hemmungen schon. Deswegen wird auch, ja.
Aber das ist ja auch, sagen wir, dass man die so erkennt als echte Hemmung. Das setzt natürlich Erfahrung voraus, so Erkenntnis.
Er setzt Erkenntnis voraus.
Sonst haben Sie
ja, nein, er setzt Erkenntnis voraus. Und es ist unter der Betrachtung der... Unter der Betrachtung der vier Grundlagen der Besonnenheit, also der Betrachtung der Körperlichkeit, Kayo, der Empfindungen, Vedana, der Gemütszustände, Chittang, und dann auch der Vorstellungen oder Vorstellungsobjekte, vor allem in der Vorstellung Dhamma. Da ist ja das als erster Stelle steht da sogar die fünf Hemmungen. Dass man, und da möchte ich, da wird oft auch betont in der Buddha-Lehre, auch von anderen, wird betont, dass man in der Betrachtung der fünf Hemmungen sie am allerunmittelbarsten nahe kommt. Am allerunmittelbarsten kommt man sich da nahe, bei der Betrachtung der fünf Hemmungen, weil man da nämlich durchdringt, wo liegen die Hauptschwächen, und letzten Endes auch dadurch auf die Fesseln zugeht, die von denen her immer wieder neue Nahrung die Hemmungen empfangen.